Happy New Year! In dieser Episode besprechen wir das Saisonaus von John Wall und warum Arne der Meinung ist, dass den Wizards eigentlich nichts Besseres passieren konnte, um die Playoffs vielleicht doch noch erreichen zu können. Außerdem die Spurs auf einem monströsen Höhenflug. Wie ausgewechselt metzeln sie seit 4 Wochen alles nieder. Stay tuned!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, oh, oh. Wow. 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 Talk about creativity. Wow. Great night coming in.
Ahoy NBA-Fans, schön, dass ihr wieder da seid. Frohes neues Jahr, willkommen in 2019. Frohes neues Jahr auch dir, Arne. Wie geht's dir?
Hey Nils, mir geht's gut. Alles spitzenmäßig.
Ja, wir haben es wieder geschafft. 7.1. ist Aufnahmedatum des Podcasts. Wir freuen uns, wieder dabei zu sein. Viele Teams sind mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gegangen. Unter anderem die San Antonio Spurs, über die wollen wir heute ganz besonders sprechen, weil wir sie ja auch schon fast abgehakt haben in der Saison. Und da wären vielleicht auch die Washington Wizards, die sich viel vorgenommen haben, müssen das aber tun ohne John Wall. Denn der lässt sich operieren und ist für den Rest der Saison raus. Wie hast du es aufgenommen, Arne?
Ja, everybody eats in Washington, mal wieder. Letzte Saison ist es auch schon passiert, 17-18. John Wall hat da 41 Spiele verpasst und zu einem Zeitpunkt eben auch 29 am Stück. Januar, Februar, März war das. Und da gab es diese berühmten Quotes von Gortat und auch von Beal. Everybody eats. Wenn John Wall nicht auf dem Feld ist, dann kann jeder ein bisschen was zum Spiel beitragen. John Wall beherrscht den Ball so sehr, dass es, wenn er auf dem Feld ist, teilweise nicht so ist. Das war eben besonders am Anfang von diesem Run, Januar und Februar, erstmal sehr, sehr krass. Also 12 Siege, 5 Niederlagen waren das da in der letzten Saison. Und am Ende von diesem Run waren es dann eben nur 16 Siege und 13 Niederlagen. Aber insgesamt haben die Wizards in der Saison 17-18 ohne John Wall besser gespielt als mit ihm. Und das sagt ja schon einiges über jemanden, der einen Maximalvertrag hat.
Das stimmt, aber es war doch dann annähernd ausgeglichen.
Ja,
oder?
Es war annähernd ausgeglichen, genau. 21 zu 20 war der Rekord ohne Wall und 20-21 mit Wall. Ich habe das aber jetzt mal auf diese Saison auch noch übertragen und dann stellt es sich schon etwas dramatischer dar. Diese Saison hat John Wall auch schon 8 Partien verpasst. Zusätzlich zu den 5, die er jetzt, also die letzten 5 Spiele hat er verpasst, vorher in der Saison auch schon 3. Da stehen die Wizards ohne ihn 5-3. Und wenn man jetzt die letzte Saison und diese zusammennimmt, dann ist es 33-42 mit John Wall und 26-20 ohne ihn. Also ein +6 Record ohne ihn und -9 mit ihm. Und das ist ein Max-Player. Das sagt schon einiges. Also ich habe direkt, als ich das gehört habe, gedacht, okay, John Wall ist raus. Und dazu noch einige andere Punkte, die ich gleich ansprechen will. Ich habe aber direkt gedacht, John Wall ist raus. Jetzt haben die Wizards eine Chance auf die Playoffs, denn ich denke, dass es wirklich ein Fall ist. Von John Wall macht die Wizards schlechter. Er ist einfach mit seinem Spielstil ein Spieler, der diesem Team definitiv schadet.
Okay. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz den Schritt zurück zu seiner Verletzung. Also er lässt sich ja an der Achillesferse operieren, ne? Also an seiner Ferse, und das scheint ein Problem zu sein, das ihn auch schon seit einigen Jahren plagt oder was immer wieder auftaucht. Eine chronische Sache, und jetzt ist es so ein bisschen so eine Entscheidung von, die Saison sieht sowieso nicht gut aus, dann lasse ich das jetzt mal lieber machen und wir gucken dann mal, wie es so läuft. Wenn es nach deinem Urteil jetzt geht, dann hätte für die Wizards ja anscheinend nichts Besseres passieren können. Aktuell, jetzt im neuesten Run, haben sie ja immerhin, wenn ich es jetzt richtig auf dem Zettel habe, 3 gewonnen, 1 verloren, ne? Seitdem Wall jetzt mit dieser Verletzung raus ist.
3 gewonnen, 2 verloren haben sie.
3 gewonnen, 2 verloren, ja. Also noch ausgeglichen, was natürlich im Vergleich jetzt zu den, das sind dann wahrscheinlich sowas wie 12-23 oder so. Jedenfalls ein deutlich negativer Rekord, hast du ja schon mal angedeutet.
Genau, 11-21 war der Rekord mit John Wall diese Saison. Und 5-3 ist es ohne ihn.
ja, schon deutlich schlecht. Es bleibt halt abzuwarten, wie sich das so entwickelt. Ich hatte es in der letzten Saison natürlich genauso wie du verfolgt. Auch diese ja, Kommentare von Gortat und von Biel damals. Biel drückt sich jetzt ein bisschen vorsichtiger aus. Bisher ist es nur so, dass er nochmal darauf hinweist, dass sie halt ohne John Wall anders spielen. Und er hat es jetzt so ausgedrückt, wenn Wall da ist, he's running the show. Es läuft halt alles über ihn. Das ist ja auch nicht falsch. Ne? Also sie spielen, wenn Wall auf dem Feld ist, sehr zentriert über ihn, durch ihn. Und das darf jetzt nicht verwechselt werden. Das heißt nicht, dass er den Ball nicht spielt. Er hat ja immerhin über seine Karriere gesehen auch über 9 Assists, fast 10 Assists im Schnitt, auch in den letzten beiden Jahren. Es ist aber nur so, dass der Ball bei ihm ist und das Play durch ihn funktioniert und nicht dieses klassische, wir passen den Ball in alle Richtungen und gucken dann, dass das Beste dabei rauskommt, wie es im klassischen Team-Basketball definiert werden würde. Also schon eher so eine Nummer, ja, wie es jetzt Westbrook und die Thunder machen, wie es die Harden und die Rockets machen, teilweise andere Spielertypen. Westbrook fast vielleicht im Vergleich zu Wall noch besser vom Spielertyp her. Ja. Nicht so ein guter Wurf, aber ein starker Drive und eben auch ein gutes Passing-Game. Ja, und da ist für mich, also für mich fällt zu allem, vor allem erstmal auf, dass sie natürlich völlig anders spielen müssen, wenn er nicht auf dem Feld ist. Ne? Dass sie eben gar nicht die gleiche Strategie fahren können, sondern sie müssen einen anderen Spielstil spielen, weil so einen Spieler, der Walls Game übernehmen kann, haben sie gar nicht. Und von daher, so war es ja auch in der letzten Saison, als er diese 40 Spiele raus waren, da haben sie im Prinzip ein völlig anderes offensives System gespielt, was vielleicht auch dem Kader an vielen Stellen ein bisschen mehr in die Hände spielt.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass sie ein ganz anderes System gespielt haben, auch spielen mussten, wie du schon gesagt hast. Und ich habe einfach nochmal die Zahlen nachgesehen. Usage Rate von John Wall ist 33,3 gewesen, 97. Percentile, also ganz oben in der Liga bei der Usage. Ja. Assist Percentage, wenn er auf dem Feld ist, gibt er 39,2% aller Assists, die gespielt werden, ist auch 97. Percentile, also Usage und Assist Percentage, beides ganz weit oben. Also es ist halt tatsächlich so, John Wall dribbelt, 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 gibt einen Pass und derjenige muss dann meistens abschließen. Das ist natürlich auch sehr leicht auszurechnen und es ist eben nicht so besonders effektiv und du hast eben schon Westbrook angesprochen. Also ich muss sagen, John Wall und Westbrook sind für mich zwei Spielertypen, die sehr ähnlich sind. Also beide schießen sehr, sehr viel. John Wall auch 17 Mal pro Spiel in dieser Saison. Mit nur 44% Wurfquote, dann nimmt er 5 Dreier pro Spiel mit 30%. Also jemand, der 30% wirft, sollte nicht 5 Dreier nehmen. Das ist auch alles, da kannst du den Ball auch eigentlich schon mehr oder weniger einfach von der Mittellinie schmeißen. Das ist einfach auch ineffektive Offense. Dann ist er genauso wie Westbrook in dieser Saison an der Freiwurflinie total abgesagt. Also er ist auch ein Karriere... Also
letztes
Karriere-
Jahr glaube ich auch schon, ne?
Wie bitte?
Ich meine mich zu erinnern, dass letztes Jahr auch schon
relativ schwach war. Ja, es scheint irgendwie so zu sein, dass John Wall und Russell Westbrook von den gleichen Außerirdischen entführt wurden. Also genauso wie Westbrook ist Wall in der letzten Saison schon von 80 auf 72 runtergegangen und jetzt unter 70. Also bei Westbrook ist es noch etwas dramatischer, aber Wall ist jetzt auch bei 69,7, was 10% unter seinem Karrierewert liegt von 78,1. Also es ist sehr ineffektives Shooting, dann auch sehr viele Würfe, also 5 Dreier pro Spiel, das ist wirklich schon eine ganze Menge. Das ist auch der höchste Wert seiner Karriere und er liegt unter seinem Karriereschnitt. In der letzten Saison hat er 37% geworfen, jetzt 30.
Ja, genau. Es sah eigentlich aus, als wenn er in dem Bereich so ein bisschen sich verbessert hat, aber das scheint kein dauerhafter Effekt zu sein. Generell, ja, sein gesamtes Shooting ist ziemlich runtergegangen. Sowas kann aber auch natürlich immer so ein bisschen mit dem Rhythmus zu tun haben und gerade wenn so Verletzungen mit reinspielen, kann das auch damit zusammenhängen. Ne? Also ich hatte jetzt auch generell das Gefühl, also mir kam John Wall nicht so hundertprozentig fit vor in dieser Saison, auch wenn
ja, sicherlich.
Die
Also ja, die Verletzungen.
Die klassischen Stats ganz gut aussehen.
Hm. Die Verletzungen werden da sicherlich schon einen Teil dazu beitragen. Jeder, der selber Basketball spielt oder gespielt hat und ein bisschen Shooter war, weiß, wie schwer es ist zu werfen, wenn die Beine nicht richtig fit sind oder wenn irgendwas schmerzt. Die Beine sind dann natürlich ein großer Teil. Aber für mich ist John Wall einfach zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere so ein bisschen so ein, also das ist für mich so ein bisschen so, als würde man Elfrid Payton 35 Minuten pro Spiel geben und ihm sagen, dribbel den Ball und gib jeden Assist und schmeiß noch 17 Mal drauf. Also er kann halt nicht besonders gut werfen und es ist einfach ausrechenbare, nicht besonders effektive Offensive. Und das ist ja klar, dass das nicht so zu besonders viel Erfolg führen kann. Und ich habe da nochmal so ein paar Statistiken auch aus der letzten Saison, auch aus diesem Run von 29 Spielen, als er da nicht dabei war. Da waren die Wizards das Team in der Liga mit den meisten Assists. Sie waren am Ende der Saison dann, also er hat ja die Hälfte der Spiele gemacht, am Ende der Saison waren sie nur noch auf Platz 4, also er hat sie da definitiv bei den Assists schlechter gemacht. Dann bei den Secondary Assists, also das, was die Wizards eben dann oft gespielt haben, reinziehen, Ball rauskicken, um die Dreierlinie rumpassen, den offenen Dreier nehmen, wofür natürlich die Spieler, die sie haben mit Otto Porter und Beal, auch eigentlich sehr gut geeignet sind. Da waren sie dann eben auf Platz 2 in dem Run, am Ende der Saison nur noch auf Platz 6. Ich konnte jetzt leider nicht die Zahlen finden, wie es in der Zeit mit Wall tatsächlich aussah, nur den Platz über die gesamte Saison gesehen. Und das war dann eben auch schlechter. Und dann ganz dramatisch ist es eben bei den insgesamt gespielten Pässen. Da waren sie auf Platz 7 in der Zeit, wo Wall nicht dabei war. Und 22. dann am Ende der Saison, nachdem Wall wieder, oder ja, in der, wenn man das mit Wall zusammenrechnet, er hat ja die zweite Hälfte der Saison mehr Spiele verpasst. Aber wenn man die Zeit mit Wall insgesamt zusammenrechnet, eben auf den 22. Platz. Und das zeigt eben schon, ne, dass der Spielstil war ganz anders. Und es ist einfach nicht so ausrechenbar. Die Schützen kommen zu besseren Würfen und da auch nochmal eine ganz interessante Statistik. Ich habe einfach mal geguckt, im Februar 2018, ein kompletter Monat, den John Wall verpasst hat. Da haben die Wizards so mit ihre beste Phase in der letzten Saison gehabt, haben 9 Spiele gewonnen und 4 verloren. Und da hatten Satoranski, Porter, Beal, Morris und Gortat, also die 5 Spieler, die in der Zeit am meisten gespielt haben, alle ihren besten Monat bei den Assists. Beal zum Beispiel mit 6,7, Satoranski mit 5,8. Also alle Season High zu dem Zeitpunkt. Natürlich ist es halt auch so, Ball finds Energy, der Ball, wenn er sich bewegt, jeder hat ihn mal in der Hand und jeder trägt zur Offensive bei. Man sagt ja auch, dass das theoretisch mehr Effort in der Defense bringt. Und da ist eben auch ganz interessant, dass, dass 3 von den 5 ihre besten Werte bei Steals und Blocks auch in dem Monat hatten. Also offensichtlich dann eben auch das zusammenschweißt und die Defense dann besser funktioniert. Und zudem hatten auch 3 von den 5 in dem Monat ihre beste Freiwurfquote. Also auch die Konzentration scheint da irgendwie sehr hoch gewesen zu sein. Und Satoranski hat da einen ganz starken Monat gespielt. Und jetzt nimmt man natürlich John Wall raus, der ein All-Star-Point-Guard ist. Und dann kommt Satoranski rein. Aber Satoranski ist eben in vielen Bereichen, in denen Wall sehr schwach ist, sehr, sehr gut. Also er macht einerseits sehr wenig Turnover. Und dann hat er in dem Monat 100% Freiwürfe getroffen in 13 Spielen bei 31 Minuten pro Spiel. 100% Freiwürfe, 55,6% Dreier und 60,2% Field Goal. Also Traumwerte. Und wenn man dann eben Walls ineffektives Spiel wegnimmt und Satoranski da hinsetzt und einfach die Assists von den anderen Leuten kommen, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass dieses weniger auszurechnende Spiel, die Assists auf andere Schultern verteilt und effektiveres Shooting von dem Spieler da reinkommt, dazu führt, dass das Team besser spielt.
Mhm. Ja, im Vergleich ist Satoranski dann ja fast schon ein Pass-First-Guard. Also tatsächlich ein ganz, ganz anderer Pol, der dann reingesetzt wird. Und verändert das Spiel dann natürlich insoweit, dass auch Spieler jetzt auch schon beklagt haben, auch wieder ein Zitat von Bradley Beal, der gesagt hat, auch in so einer Phase, in der das dann eben mit Wall, mit On, Off dann auch ein bisschen hin und her ging, es ist schon fast so, als müsste man zwei unterschiedliche Offensivstrategien verinnerlichen, so, weil das mit Wall und ohne Wall eben so unterschiedlich ist. Und das ist natürlich auch etwas, was nochmal zu Konfusionen führen kann in so einer Serie wie jetzt auch in dieser Saison, wo Wall dann eben einige Spiele verpasst und dann wieder da ist. Da muss eben eine Mannschaft einen ganz anderen Rhythmus finden. Den Punkt mit in der Defense stärker und auch generell dann einfach eine bessere Performance, wenn der Ball sich mehr bewegt, das konnte ich jetzt irgendwie einfach aus spielerischer Hinsicht nochmal total gut nachempfinden. Das kann auch jeder, der irgendwie mal auf dem Freiplatz gespielt hat, so ein bisschen nachempfinden. Ist interessant, dass es auf höchstem Level eben genauso ist. Das sind dann manchmal Mechanismen, die da angeregt werden, die gehen dann fast schon tiefer, als man das professionell auch beeinflussen kann. Einfach auch die Frage der Verantwortung, was kommt psychologisch einem Spieler mit. Je mehr du in der Offensive auch den Ball mal bekommst und dann auch die Offensive mitträgst, desto mehr engagierst du dich auch irgendwie in der Defensive. Das lässt sich dann auch manchmal nicht so ganz trennen. Und von daher spannend, dass das so dann auch genauso funktioniert und eben auch dort ist. Dennoch muss ich sagen, wenn ich John Wall sehe in einem Spiel, wo es halt wirklich läuft, wo ich das Gefühl habe, er ist auch fit und seine Beine, wie du sagst, tragen ihn, wie jetzt zum Beispiel gegen die Lakers im Dezember und er macht da so ein 40-Punkte-Spiel, dann ist er natürlich schon ein abgefahren krasser Spieler, kaum zu verteidigen und wenn er tatsächlich dann auch mal so eine 70-80-Spiele-Saison am Stück durchziehen kann, dann kann das für die Wizards natürlich auch schon wieder ganz anders aussehen. Vielleicht ist aber auch an der Stelle die Frage, ob auch mit Wall an dem Konzept gearbeitet werden müsste und man von dem wegkommen müsste, wir geben John Wall den Ball und er macht alles, hinzu, wie können wir vielleicht auch sonst spielen. Natürlich ist John Wall auch nicht unbedingt der Spieler, von dem gesagt wird, dass er ohne Ego unterwegs ist, sondern ganz im Gegenteil, er ist eigentlich dafür bekannt, gerne mal den Mund aufzumachen und auch gerne mal selbst für Unruhe zu sorgen und war sicherlich auch alles andere als unbeteiligt an der ganzen Unruhe, die jetzt in den letzten Jahren immer wieder rund um die Wizards kursierte, bis hin zu Lockerroom, fast schon Fights, die da nachgesagt wurden und allen möglichen Problemen, also immer wieder miese Stimmung. Da ist er natürlich auch ein großer Faktor. Es war auch öfter mal von einem großen Neidfaktor zwischen ihm und Beal und durch die ganzen Kohle, die dann da innerhalb der verschiedenen Verträge fließt. Das ist alles nicht so ganz ohne. Es bleibt also wirklich an dieser Stelle mal abzuwarten, mal zu gucken, ob sich das jetzt auch wirklich in die Richtung entwickelt, wie du sagst. Ich bin da skeptisch, denn ich glaube, ein Teil des Erfolges ohne Wall ist auch immer dieses, der schwer, was du auch schon sagtest, schwer ausrechenbar. Aber jedes Team ist nach einer gewissen Zeit dann irgendwann doch ausrechenbar. Ne? Du kennst, also die gegnerischen Teams kennen die Offensive halt noch nicht so gut. Und irgendwann werden sie diese aber auch kennen und gucken, wo geht der Ball in entscheidenden Phasen hin, wo geht der Ball in welchen Situationen hin, wie spielen sie, was sind die Sweet Spots. Und wenn die erstmal 10, 15 Spiele so gespielt haben, dann wird es auch da spätestens wieder ein bisschen bergab gehen.
Ja, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es nicht auf ein Level runtergehen wird, das mit auf das Level von John Wall zurückgeht. Denn, also wie gesagt, Russell Westbrook, John Wall, das sehe ich sehr ähnlich. Und Russell Westbrook hat ja auch so große Probleme, ein gutes offensives Rating zu bekommen. Und ist da diese Saison auf 98, also unter 100, ist schon wirklich richtig schlimm. Und ich finde, ein total gutes Beispiel dafür ist halt das Spiel jetzt Washington Wizards gegen Oklahoma City Thunder. Jetzt das letzte Spiel, letzte Nacht war das. Ich habe es auch mir teilweise angeguckt, die zweite Hälfte gesehen. Und also es war einfach symptomatisch. Bei der einen Mannschaft ist halt dieser Gunner, Point Guard, der nicht trifft, raus. Und Russell Westbrook, wir hatten es ja im letzten Podcast gesagt, wenn Russell Westbrook mehr als 17 Würfe nimmt, dann verlieren die Oklahoma City Thunder meistens ihre Spiele. Und zudem, wenn Steven Adams weniger als 13 Würfe nimmt, dann sieht die Gewinnquote auch nicht so gut aus. Steven Adams hat in dem Spiel 6 Würfe genommen, Russell Westbrook 23, 9 von 23 getroffen. Dazu 2 von 6 Freiwürfe und die Wizards gewinnen ohne John Wall 116-98 und spielen traumhaften Basketball. Und man sieht richtig, wie die Energie bei den Washington Wizards super hoch ist und das passt einfach, ne? Also man sieht einfach, da sind 25 Assists gespielt worden und die verteilen sich auf super viele Schultern. Die meisten hat Beal gemacht mit 6 und ja, das ist einfach trotzdem schwerer auszurechnen. Auch wenn du dich darauf einstellst, wenn der Ball läuft, dann läuft der Ball. Und darauf kann man sich eben nicht so gut einstellen. Wenn der Ball läuft und da sind keine guten Schützen, dann kann man sich ganz gut darauf einstellen, weil die Würfe nicht reingehen oder weil man nur bestimmte Leute zustellt. Aber wenn man viele gute Schützen hat und Green trifft im Moment ganz gut, Ariza hat jetzt da ein schlechtes Spiel gemacht, 0 von 6, 3er, 1 von 9 aus dem Feld, aber hat ansonsten seitdem Moore raus ist auch gut gespielt. Bradley Beal ist diese Saison auf dem absoluten All-Star-Level und Satoranski macht seine Dinger dann halt auch rein. Dazu haben sie eben auch noch Thomas Bryant, der in dieser Saison wirklich einfach aus dem Nichts gekommen ist. Zweitrunden-Pick von den Lakers vor 2-3 Jahren, der bisher in der NBA eigentlich noch nicht mal Spielzeit bekommen hat. Ich habe ihn so ein bisschen verfolgt, weil ich seinen Pre-Draft-Workout so imposant fand.
Okay.
Er hat so ein Workout gemacht, wo er einfach nur in der Halle vor den Scouts also einfach auf den Korb geworfen hat, Dunks gemacht hat, Dreier und so weiter. Und ich fand ihn körperlich sehr imposant, sehr athletisch und hat auch halt einen guten Schuss. Und ja, der hat bisher woanders keine Chance gekriegt und jetzt bei den Wizards im Run schon richtig gut gespielt, teilweise wirklich der beste Spieler auf dem Feld gewesen. Und der trifft eben fast alles auch aus dem Feld und ist auch ein cleverer Verteidiger und ein guter Verteidiger. Und ja, das kommt dann eben auch noch dazu, ne? Ich hatte ja schon am Anfang der Saison, als es so richtig schlecht lief bei den Wizards, gesagt, dass da so verschiedene Sachen ich in den Zahlen schon gesehen habe, die meiner Meinung nach dazu führen würden, dass das Team besser spielt. Zum einen, dass Jeff Green mehr Spielzeit braucht. Der hat jetzt im Spiel gegen die Thunder 34 Minuten bekommen und war plus 8, 16 Punkte gemacht. Dann war meine Einschätzung noch, dass Ian Mahimi mehr Spielzeit braucht. Der hat jetzt 25 Minuten bekommen in dem Spiel und war plus 29. Also das Beste plus-minus nach Jason Randall, der aber auch nur 18 Minuten gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz. Und dann eben, dass John Wall seinen Spielstil ändern muss. Der ist jetzt raus, das Problem ist auch erledigt. Und dann haben sie eben Kelly Oubre abgegeben und Rivers, die meiner Meinung nach einfach absolute Grottenspieler sind, die das Spiel nicht wirklich verstanden haben. Also Rivers spielt gerade ganz gut in Houston, muss man ihm lassen.
Ich finde auch. Also mir in Houston ganz gut gefallen.
Jetzt. Vom Spielverständnis her einfach zwei Leute, die die einfach mit cleverem Basketball nicht viel zu tun haben. Also Rivers spielt halt ja auch gerade ganz gut, weil er einfach jemand ist, der kein Gewissen hat. Und wenn die Dinger reingehen, dann sieht er mal auch ganz gut aus. Und er hat auch ziemlich imposante Defense gespielt. Gegen Steph Curry muss ich ihm lassen. Aber und dann eben dazu noch Dwight Howard, der absolute Albtraum aller analytischen Statistiken ist. Einer der schlechtesten Passgeber der Liga. Und wenn der Ball dahin geht, dann kommt er nie wieder raus. Und zudem einfach auch mittlerweile einfach ein schlechter Verteidiger und auch super ineffektiv mit seiner krassen Freiwurfschwäche. Und Oubre, Howard, Rivers raus, Wall raus, das sind schon, das ist einfach schon krass, ne? Also das ist ein mega Unterschied. Also jetzt kann man wieder vernünftigen Basketball spielen, den Ball laufen lassen und offene Würfe rausspielen.
Ja, letztendlich haben sie ja mit Ariza, den sie jetzt noch geholt haben, auch einige Schützen, die sie so aufs Feld stellen können. Also wenn dann schon Lineups möglich sind, in der vielleicht Ariza mit Beal und dann mit Otto Porter zusammen auf dem Feld gespielt wird, dann noch jemand wie Satoranski vielleicht irgendwie dazu, solche Spielereien, dann kannst du da schon eine ganze Menge Shooting Power natürlich aufs Feld stellen und auch eine Menge experimentieren, was da jetzt so möglich ist. Sie haben diese ganze Saison Zeit, schlimmer kann es nicht werden. Und gleichzeitig sind sie halt gar nicht mal so weit von den Playoffs weg. Also in der Eastern Conference ist das durchaus möglich. Da kannst du ja auch mit einer negativen Bilanz noch in die Playoffs kommen. Aktuell sind sie 11. Platz, 16 zu 24. Haben jetzt noch die Magic vor sich, die auch ziemlich schwach sind zurzeit. Also 3 zu 7 in den letzten 10 Spielen. Die letzten 2 Spiele haben sie verloren. Dann kommen auf den 9. Platz die Pistons, die auch bei denen gerade auch irgendwie gar nichts mehr geht. Die hatten ja einen ganz starken Start. Ich erinnere mich, dass wir in unserer ersten Podcast-Folge noch ganz überrascht waren, dass die plötzlich gar nicht verlieren. Natürlich hat sich das aber gewendet, das lässt sich auch durch den Kader erklären. Und dann kommen schon die Playoff-Plätze. Da sind die 8 auf dem 8. Platz, die Hornets mit 19 zu 20. Das ist also nicht so weit weg. Das lässt sich innerhalb von 2-3 Wochen machen, da Anschluss zu finden und da ranzukommen. Und ja, wenn sie jetzt einigermaßen heiß laufen, wäre es möglich, dass es irgendwie geht. Und natürlich für jemanden wie Wall, der jetzt raus ist erstmal mit der Verletzung, ist es dann auch nicht die beste Werbung für seine Person. Was würdest du denn sagen, John Wall, für dich, wenn ich jetzt eine Aussage tätige wie John Wall ist für mich also mindestens ein Top-30-Player NBA. Bist du dabei?
Oh nein, ich bin spielerisch nicht dabei und ich würde sagen, von seinem Wert her, also Vertrag, Preis-Leistung, ist er der schlechteste Spieler der Liga.
Oh.
Ich würde John Wall noch nicht mal mit einer Kneifzange anfassen. Wenn du mir John Wall mit dem Vertrag andrehen wolltest, würde ich schreiend weglaufen.
Okay, dann traden wir. Ich gebe dir Chandler Parsons.
Der verdient nicht genug Geld. Weißt du, weißt du aus dem Kopf gerade, was John Wall bekommt für die nächsten Jahre?
Sowas, 19 Millionen oder so?
Ja, das ist diese Saison, aber sein neuer Vertrag, den er unterschrieben hat, der geht ja erst ab der kommenden Saison los.
Ja.
Also man muss dazu sagen, John Wall ist zum Glück erst 28 und auch wenn jemand viele Verletzungen hatte, auch viele verschiedene Verletzungen, man sieht immer wieder, dass man auch nochmal in eine stabilere Phase, was die Gesundheit betrifft, reinkommen kann. Aber John Wall bekommt nächste Saison 37,8 Millionen, dann 40,8, dann 43,8 und dann 46,8, wenn er 32 Jahre alt ist.
Oh.
Möchtest du das gerne in deinen Salary Cup eingliedern?
Wenn ich es mir so recht überlege, einen 32-jährigen John Wall, wäre ich doch vorsichtig.
Ja, und aber vor allem einen 32-jährigen John Wall, der diese Saison hat er genau 20 Millionen ungefähr verdient. Und das ist schon nicht besonders gut für dein Team, weil das Team mehr Spiele gewinnt, wenn er nicht auf dem Feld ist. Aber wenn du John Wall 46,8 gibst, also das 2,5-fache fast, und dann ist er auch noch 4 Jahre älter. Ah, das könnte richtig übel werden. Also, ich habe es jetzt in unserem Podcast schon ab und zu mal gesagt, das könnte eventuell der schlechteste Vertrag sein, aber ich glaube doch, dieser hier, der ist wirklich ganz nah dran. Also, man muss natürlich sehen, wie die Jahre jetzt sich entwickeln. Blake Griffin könnte da auch ein Wörtchen mitreden und einige andere Kandidaten auch noch, aber John Wall ist ein heißer Kandidat, also vor allem, weil, Blake Griffin bekommt es in Detroit im Moment auch nicht unbedingt hin. Dass die Spiele gewinnen, aber es liegt einfach daran, dass der komplette Kader um Blake Griffin herum einfach kompletter Trash ist. Also die haben ja keine vernünftigen Spieler auf irgendeiner Position. Also ich halte Drummond auch nicht für einen Spieler, mit dem man unbedingt gewinnt, auch wegen genau die gleichen Probleme eigentlich dann immer auf der Center-Position. Trifft keine Freiwürfe, aus dem Feld trifft er auch nicht.
Und Freiwürfe mittlerweile ein bisschen besser, aber immer nicht gut genug, ja.
Ist einfach eine Stat-Maschine und am Ende steht immer ein L hinter dem Spiel für die Detroit Pistons. Aber der restliche Kader der Detroit Pistons ist einfach absoluter Trash. Also da haben die Wizards auf jeden Fall einen besseren Kader. Sie haben einfach nur einen Point Guard, der mit dem Kopf durch die Wand geht, immer nur den Ball dribbelt und völlig ausrechenbar ist und nichts trifft.
Ja, Mensch, der gute John Wall.
Bei dir also Otto Porter spielt immer besser, wenn John Wall nicht auf dem Feld ist. Also zum Beispiel auch in dem Februar, wo die Assists sich so aufgeteilt haben, hatte Otto Porter 19,1 Punkte mit absolut traumhaften Quoten im Schnitt. Die meisten Würfe in der Saison und dann kommt John Wall wieder zurück und Otto Porter bekommt 5 Würfe weniger. Obwohl er vorher einfach schon fast gespielt hat wie ein Eastern Conference All-Star. Mhm. Und auf einmal sieht er wieder aus wie jemand, der es aus irgendeinem Grund nicht schafft, mehr als 10 oder 11 Punkte zu machen, obwohl er 27 Millionen verdient. Und solche Leute sollte ein guter Point Guard eigentlich noch besser machen, aber es ist eben so, die macht er eben nicht besser, sondern schlechter. Und den Rekord dann eben leider auch.
Ja. Ja, wir bleiben gespannt, wie es bei den Wizards ausgeht diese Saison. Dein Tipp, Playoffs, ja oder nein? Aktuell?
Ja, die Brooklyn Nets spielen ja gerade super gut. Die haben in den letzten 15 Spielen 12 Siege, 3 Niederlagen.
Ja,
also gegen die kann ich schon mal nicht tippen. Also ich glaube wirklich, dass die Brooklyn Nets einfach einen guten Coach haben mit Atkinson und wenn man den Kader sieht, wenn man den im Vergleich sieht zu vielen anderen, sie haben keinen Star, sie haben Verletzungspech gehabt und haben viele Leute, die bei vielen anderen Teams einfach schon so rausgefallen sind oder schon als durchgehalten, und mit diesen Leuten spielen sie so eine gute Saison. Also das Net-Rating sagt nicht unbedingt jetzt in den letzten 15, dass sie so gut spielen, aber sie gewinnen dann eben auch die knappen Dinger und wenn sie verlieren, jetzt, dann auch knapp.
Die hatten jetzt in diesen 15 Spielen, das ist schon gesagt, 12-3 der Run, hatten sie eine 6-Spiele-Siegesserie und das war die längste Siegesserie seit 2012, wo sie von New Jersey nach Brooklyn umgezogen sind. Und dann in Brooklyn begann ja auch eigentlich die große Misere mit dem Trade mit Boston und den vielen Draftpicks, die sie abgegeben haben und allem drum und dran. Und das ist vielleicht auch ein kleines Zeichen dahin, dass es jetzt langsam der Bann dieses schlechten Trades, im Nachhinein gesehen schlechten Trade, dann auch so langsam vorbeigeht und sie wirklich das Steuer hier buchstäblich in die richtige Richtung lenken können. Also mitten in der Saison haben sie ja jetzt tatsächlich nochmal das Ruder rumgerissen und spielen ein höheres Tempo, haben viel mehr Ballbewegung im Spiel, total flüssige Offense. D'Angelo Russell spielt richtig gut, also dass man sich jetzt auch in Los Angeles fragen muss, hätten wir mit dem vielleicht nicht noch ein bisschen mehr Geduld gebraucht, und auch wenn wir Lonzo Ball draften wollen, vielleicht ist das doch jemand, auf den wir bauen können, denn Russell ist jetzt ein krasser Dreierschütze, krasser Typ, den L.A. gerade eigentlich von ihrem schwachen Shooting, das sie haben, auch ganz gut gebrauchen könnte. Das ist natürlich jetzt alles nur irgendwie Spielerei, aber ich gebe dir recht, also wenn die jetzt auch noch erwarten können, dass Caris LeVert zurückkommt in Brooklyn, dann sehe ich die Wizards da auf keinen Fall vorbeiziehen. Also mit LeVert, Dinwiddie und D'Angelo Russell haben sie da echt einen richtig schönen Kern zusammen. Spieler, die wirklich committed sind, nicht so ein großes Ego haben. Und das ganze Spiel ist wirklich auch schön anzuschauen. Also wenn man mag, sich ein Brooklyn-Spiel ansehen, ich kann es nur empfehlen. Ich bin da nicht enttäuscht worden.
Ja, und D'Angelo Russell, wie du schon sagst, also Dinwiddie ja auch. Haben da zwei Leute auf den Guard-Positionen, die diese Saison richtig gut spielen. Aber jetzt in den letzten 5 Spielen hat D'Angelo Russell 26,5 Punkte im Schnitt, 7,5 Assists und
auch mal so 4 bis 6 Dreier und so, also wirklich, der ballert ganz schön drauf und
trifft. Ja, gut. Über die Saison gesehen sind seine Quoten doch relativ schwach noch, 35,7 Dreier und 42 Dreier aus dem Feld, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem mit ihm, zudem die fehlende Athletik. Und ein anderes Problem, das die Brooklyn Nets haben, ist, dass sie ihm keine Extension gegeben haben. Also sie hätten ihm eine Extension geben können, das wäre für die Nets vor der Saison definitiv günstiger gewesen, denn D'Angelo Russell hat einen sehr hohen Cap-Hold. Also weil er auf der zweiten Position im Draft gezogen wurde, gibt es eben einen Cap-Hold, wenn er Free Agent wird, und danach richtet sich dann eben der nächste Vertrag, den die Brooklyn Nets mit ihm aushandeln, und das wird dann gegebenenfalls sehr teuer. Und da wäre es dann eben die Frage. Also die Nets werden den Cap-Space haben, um ihn weiter zu beschäftigen. Sie können das auf jeden Fall machen. Aber die Extension wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Muss man sehen, ob die Brooklyn Nets ihn für so gut und so wichtig halten, dass sie ihn halten wollen. Aber wenn die Saison jetzt positiv weiter verläuft, dann könnte das vielleicht der Fall sein.
Ja.
Ansonsten wäre es schon für die Nets auch die Frage, ob sie nicht vielleicht Dinwiddie lieber ein bisschen mehr Spielzeit und auch den Starting Five Spot geben, denn wenn sie Russell sowieso nicht halten wollen, dann wäre es doch besser, wenn sie Dinwiddie mit den besten Spielern, die sie haben, auch spielen lassen und sie schon mal Chemistry entwickeln. Aber vielleicht sehen sie Dinwiddie auch generell eher als den Energizer von der Bank. Wer weiß es. Aber nochmal zu deiner Frage. Also ich sehe die Brooklyn Nets da in den Playoffs. Ich glaube nicht, dass die rausfallen. Und die Miami Heat, die sehe ich eigentlich auch gerade, dass sie was gefunden haben. Ich bin auch ziemlich überzeugt von Spoelstra. Und wenn der jetzt so sein Rezept gefunden hat, wie die Heat erfolgreich spielen und die Defense...
Der holt eine Menge raus aus dem Kader.
Defensiv. Ja, er holt eine Menge raus. Aber jetzt haben sie eben auch wirklich gut gespielt. Ne? Also das war schon eine starke Phase jetzt. Das war schon gut. Also auch gegen die Wizards jetzt gerade das Spiel gewonnen. Und Justice Winslow ist da auf jeden Fall ein großer Faktor, der diese Saison doch nochmal zeigt, dass das Potenzial, das ihm mal nachgesagt wurde, auf den 10. Pick, 10. Draft, mit dem 10. Draftpick auch gezogen, vielleicht doch noch irgendwo schlummert. Und das, vor allem das Shooting ist bei ihm diese Saison besser geworden. Und ja, also Miami sehe ich in den Playoffs. Aber Charlotte wäre dann für mich der Kandidat, mit dem es um den Platz geht. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Wizards sich jetzt sehr stabilisieren werden. Also jetzt auch nochmal ohne Wall. Wie gesagt, mein erster Gedanke war sofort, okay, jetzt ist es möglich. Jetzt können sie es schaffen. Und mein Tipp ist also jetzt, ich hatte Charlotte sowieso außerhalb der Playoffs getippt. Ich glaube, dass Kemba Walker einfach zu wichtig ist und da zu wenig anderes geht. Also mein Tipp ist, ja, Washington kommt in die Playoffs. Charlotte raus.
Wow. Ja, ich halte dagegen. Wizards bleiben.
Everybody eats. Everybody eats in Washington. Sharing is caring.
Ja, ja, die sollten jetzt lieber langsam mal an den nächsten Draft denken.
Ja.
Vielleicht in Richtung Zion.
Also Thomas Satoranski, der bessere Spieler als John Wall. Bist du da mit mir einer Meinung?
Nein. Nein, da auch trotz deiner ganzen Analytics, kann ich da nicht mitgehen. Aber das ist für mich auch eine Herzensentscheidung, John Wall. Den habe ich mir früher so gerne angesehen. Aber mittlerweile gebe ich dir recht, es wird immer weniger schön, ihm da zu folgen.
Also das symptomatische, typische und für mich immer so bleibende John Wall-Play ist einfach, die Wizards sind hinten mit 3 Punkten und John Wall dribbelt den Ball und gegen die Miami Heat am Anfang der Saison John Wall dribbelt den Ball 20 Sekunden lang und dann nimmt er mit 3 Sekunden auf der Uhr den Dreier und schießt ihn daneben.
Ja.
Also das ist einfach John Wall. Oder in dem Spiel war es sogar, wäre es der Game Winner gewesen. Also sie brauchten nur einen Zweier, so war es sogar. Das war ausgeglichener Spielstand und dann ist das Spiel in die Verlängerung gegangen und dann haben die Wizards verloren durch einen Offensiv-Rebound von Kelly Olynyk, so war es genau. Aber das ist halt das Play. Ne? John Wall, der schlechteste Schütze des Teams, dribbelt den Ball die ganze Zeit und weil keiner ihn verteidigt, weil er nie trifft, denkt er, oh Mann, ich mache jetzt mal hier den Hero und schießt das Ding einfach rein und schießt ihn daneben. Also das ist einfach für mich John Wall. Jemand, der sich total selbst überschätzt, der einfach kein Basketball-IQ hat und der denkt, es ist ziemlich cool, wenn man 33 Punkte und 16 Assists macht. Aber wenn man dann am Ende das Spiel nicht gewinnt, und eben auch meistens die Spiele nicht gewinnt, ist das eben einfach kein guter, cleverer Basketball. Man muss eben das auf dem Feld machen, was dazu führt, dass das Team gewinnt. Und da kann ich oft, also bei vielen Spielern und bei vielen Teams, einfach nicht verstehen, dass irgendwann nicht mal jemand sagt, du bist zwar hier der Star, du verdienst das meiste Geld und wir haben dir sogar einen Max-Deal gegeben, aber du musst jetzt anders spielen. Wir wollen, dass du anders spielst. Du kannst so nicht weitermachen. Und das ist einfach etwas, was viel zu lange einfach durch komplette Karrieren von Spielern einfach so durchläuft. Und ich kann nicht verstehen, dass sich nicht jemand mal die Zahlen anguckt und sagt, ey, Russell Westbrook, wenn du weniger wirfst und Steven Adams mehr wirft, dann gewinnen wir fast alles. Hör doch mal auf, den Ball die ganze Zeit auf den Korb zu schmeißen. Check es doch einfach mal. Ich weiß nicht, ob die sich diese Zahlen nicht angucken, aber es ist einfach fürchterlich, wenn man sich die anguckt, die Oklahoma City Thunder. Es ist einfach eine Tragödie. Und Jan hat ja letzten Podcast den Tipp gemacht, dass die Oklahoma City Thunder Champion werden. Ich hatte dann ja sogar noch dazu gesagt, ja, wenn Russell Westbrook anders spielt, aber Russell Westbrook wird nie anders spielen. Und die Oklahoma City Thunder werden niemals Champion werden, egal wie gut Paul George spielt und egal was alle anderen machen, weil Russell Westbrook wird einfach im entscheidenden Spiel, in Spiel 7 gegen die Utah Jazz, 45 Würfe nehmen und davon 13 reinmachen und sie werden verlieren und sich hinterher fragen, oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Es wird sich einfach nichts ändern. Und niemand wird
vielleicht haben sie in Oklahoma das auch alle schon mal analysiert und es hat sich einfach niemand getraut, es Russell Westbrook zu sagen.
Ich würde es tun. Oklahoma City Thunder, stellt mich
ich
ein.
Ich würde es nicht machen. Ich würde sagen, Russell, spiel einfach so weiter.
Tu mir
nicht. Ich bin so aggressiv. Ja. Aber wenn es um schönen Basketball geht, erfolgreichen Basketball und Everybody Eats das Stichwort sein soll, dann sind wir jetzt aktuell auch relativ schnell bei den San Antonio Spurs. Das soll das zweite Top-Thema hier sein in unserem dieswöchigen Podcast. Und das ist ja wirklich auch für uns jetzt nochmal eine spannende Geschichte. Ne? Wir haben ja diese Western Conference, wir haben die Playoffs-Vorschau gemacht und wir beide haben die Spurs da draußen gesehen. Auch die allermeisten derer, die zumindest auf Facebook da Tipps abgegeben haben, haben die Spurs draußen gehabt. Und dann gab es den einen Robin Goldsmith, der gesagt hat, wie könnt ihr es wagen, gegen die Spurs zu wetten? Und wir haben es schon einmal erwähnt, es war ungefähr der Zeitpunkt, an dem alles umgeschlagen hat. Seitdem sie da auf diesem 14. Platz standen in der Western Conference, hat sich alles gedreht. Sie sind mittlerweile bei 23 Siegen, 17 Niederlagen. Von den letzten 10 Spielen haben sie 8 gewonnen. Jetzt aktuell haben sie 4 Spiele in Folge gewonnen. Haben Kawhi Leonard mit den Toronto Raptors empfangen und die aus der Halle geprügelt. Und seit diesem Zeitpunkt, also seit den letzten 15 Spielen, scheinen sie die beste Offense der Liga zu haben und die beste Defense der Liga. Und ja, was ist da los in San Antonio, Arne? Hast du es dir angeguckt?
Ja, der Rekord ist 12 Siege, 3 Niederlagen. Das offensive Rating ist Platz 1, das defensive Rating ist Platz 2.
Okay.
Das Net-Rating ist Platz 1 mit 15,5. Also sie haben richtig viele Blowouts gehabt. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit gedacht, Golze, das hört sich doch an wie so ein Physiker, der mal irgendwas erfunden hat. Deswegen könnte man sagen, das ist ein Basketball-physisches Phänomen, das jetzt der Golze-Effekt heißt. In dem Moment, wo in unserem Podcast die San Antonio Spurs außerhalb der Playoff getippt werden, drehen sie völlig ab und hauen alle Teams weg. Sie haben in diesem Run jetzt richtig krasse Blowouts gehabt. Gegen Phoenix mit 25, gegen Philly mit 27, gegen Orlando mit 39, gegen die Clippers mit 38 gewonnen, gegen die Minnesota Timberwolves mit 26, gegen Toronto mit Kawhis Return nach San Antonio mit 18 gewonnen und dann nochmal gegen Memphis, die zwar gerade alles verlieren, aber was soll's, mit 20. Und ich habe mir den Run nochmal etwas genauer angeguckt. Also in dem Run waren von den 15 Teams, die sie gespielt haben, meiner Meinung nach 10 Playoff-Teams und 5 Nicht-Playoff-Teams in den Spielen, die sie hatten. Mhm. In den Spielen gegen die Playoff-Teams haben sie 8 gewonnen, 2 verloren. Also sie haben gegen Houston verloren, allerdings war es auch ein Back-to-Back, nachdem sie die Nacht vorher gegen Minnesota gespielt hatten und dann auch noch nach Houston reisen mussten. Und dann haben sie gegen die Denver Nuggets verloren. Die dritte Niederlage in dem Run kam gegen die Chicago Bulls zu Hause. Das war anscheinend ein Ausrutscher. Da haben sie nur 93 Punkte gemacht. Irgendwie haben alle Spieler außer DeRozan und LaMarcus Aldridge komplett Kacke gespielt, also nichts auf die Reihe bekommen. 2 Starting-Five-Spieler 0 Punkte gemacht. Also dann wird es auch schwer. Aber ansonsten sehr beeindruckender Run. Was mir noch aufgefallen ist, in dem Run waren fast alle Spiele zu Hause. Also das muss man noch dazu sagen. Sie haben 10 Spiele zu Hause gewonnen und 2 Roadgames waren dabei. Also das muss man natürlich noch mal so ein bisschen dazu sagen, dass sie jetzt wirklich einen Stretch hatten, wo sie fast ausschließlich zu Hause gespielt haben. Ja. Aber ich habe mir jetzt genau diese letzten 15 Spiele eben noch mal statistisch auch angesehen. Und die Spurs spielen ja schon ein bisschen anderen Basketball. Man sagt ja immer, wenn die einen singen, dann sägen die Spurs. Und die Spurs spielen ja wirklich ein bisschen anders. Also sie sind Fünfter beim Field Goal. Und auch in diesem Run ist es schon wirklich beeindruckend, wie die Leute, die bei den Spurs viel werfen, einfach die krassesten Quoten aus dem Feld haben. LaMarcus Aldridge 59,9%, Gay 52%, Poeltl 57%, Forbes als Point Guard 51,5%. Bertans 50% und White auch noch mit 53,8. Also von den Rotation-Playern haben 6 Leute, die mit am meisten spielen, haben also zumindest 50% oder liegen sogar weit darüber. Und jetzt auch gerade der Derek White hat jetzt in den letzten 5 Spielen fast alles getroffen. Also jetzt in den letzten 3 Spielen 85% aus dem Feld getroffen. Und das ist eben eine krasse Stärke. Also die Spurs nehmen eben nicht, wie es manche andere Teams tun, einfach super viele Dreier und alle können die schießen und alles draufhalten, Hauptsache Dreier. Nee, die Spurs sind bestes Team bei der Dreierquote, aber 28. bei den genommenen Dreiern. Und ihre beiden besten Spieler leben eben in der Midrange, DeRozan und Aldridge. DeRozan ist da schon ziemlich ineffektiv. muss man sagen, und trifft insgesamt 45% aus dem Feld, aber Aldridge hat ganz schwach angefangen die Saison und jetzt in diesem Run super, super stark gespielt, 23 Punkte im Schnitt mit traumhaften Quoten, dazu auch noch die Freiwurfquote bei fast allen Spielern über 80% und das macht sich dann eben bemerkbar, sie nehmen die meisten Zweier und sie treffen die zweitmeisten Zweier, die Quote ist da nur 19. aber mit der super Dreierquote zusammen und der besten Freiwurfquote der Liga macht das eben eine sehr effektive Offense und zudem machen sie fast gar keine Turnover, sind bei den Turnovers auf Platz 2 in der Liga und das ist eben die Rechnung. Sie treffen gut, sie treffen ihre Dreier, die sie nehmen, sie sind bester bei den Freiwürfen und sie machen fast nie Turnover und das macht dann eben zusammen eine richtig gute Offense und so sind sie eben bei der Offense auch das fünftbeste Team der Liga insgesamt und jetzt in den letzten 15 Spielen eben das beste Team der Liga und machen 117,7 Punkte im Schnitt jetzt in diesem Run. Also sehr, sehr beeindruckend. Und auch das defensive Rating, wo wir am Anfang der Saison gedacht haben, mit diesem Kader, mit diesen Spielern kann man keine super Defense mehr stellen. Ich muss sagen, das ist das letzte Mal, dass ich gegen die Spurs und gegen Popovic tippe, wette oder irgendwas.
Soll ich dich daran erinnern?
Wir cutten das nachher aus dem Podcast raus und ich lege mir das direkt auf den Desktop und das nächste Mal, wenn ich irgendwie so einen Quatsch erzähle, dann erinnere mich bitte an den Golze-Effekt und dann kannst du diesen Snippet von mir direkt in den nächsten Podcast einspielen und dich über mich lustig machen. Das war das letzte Mal. Also Popovic, für mich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, also von daher auch nochmal mit Rückblick auf den Kawhi Leonard Trade, haben sie wirklich offensichtlich das Beste draus gemacht, was noch rauszuholen war. Sie haben mit DeRozan jemanden bekommen, der schon wirklich Elite spielen kann. Jetzt in dem während der Rückkehr von Kawhi und den Raptors nach San Antonio, hat er auch sein erstes Triple-Double gemacht in dem Spiel. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Jakob Poeltl sich halt wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Also jetzt auch in diesem 15-Game-Stretch, den du angesprochen hast, sehr stark gespielt hat, auch so ein explosionsartiges Net-Rating hat. Also es ist ja immer ein bisschen schwierig mit dem Net-Rating, das halt tatsächlich nur mit dem Spieler zu verbinden. Es hat natürlich auch mit den Lineups zu tun, aber er ist dabei einem Plus von 19,5, also das meiste jetzt im Team und einfach auch schon allein der Eye-Test spielerisch, Poeltl macht eine richtig gute Entwicklung, also lässt sich auf jeden Fall mittlerweile aufs Feld viel besser stellen als Pau Gasol, der schon teilweise natürlich zu langsam und zu alt wirkt mittlerweile. Also das zusammengenommen haben sie wirklich nochmal einiges bekommen für Kawhi und zumindest auch Pieces, die sie einsetzen können, die jetzt so sich ganz gut entwickeln und da eingespielt haben im Team. Ja, ja, mit denen ist zu rechnen.
Und zudem hat Gasol ja jetzt auch aufgrund Verletzungen in dieser Saison eigentlich fast gar nicht gespielt. Ne? Er hat jetzt in diesem Run nur 5 Minuten gespielt, wurde einmal eingesetzt gegen Boston und danach jetzt gleich wieder 2 Spiele nicht. Er hat in der gesamten Saison bisher 10 Spiele gemacht. Also bei Gasol scheint doch so mittlerweile so ein Stadium der Karriere erreicht zu sein, wie bei Dirk Nowitzki ungefähr, ne?
Ja, irgendwann ist der Körper dann doch durch.
Ja. Ja, also auf jeden Fall sind die Spurs sehr, sehr beeindruckend und ich muss einfach sagen, wenn man sich den Kader anguckt und auch vor allem diese Defense, die Defensivleistung ist einfach so beeindruckend. Also, dass das mit der Offense funktioniert, okay, das also das hätte man schon vielleicht sich noch vorstellen können. Aber dass sie mit DeMar DeRozan in der Starting Five und LaMarcus Aldridge auf Center, der jetzt auch wirklich kein besonders agiler Typ ist und auch kein besonders guter Rim Protector und dann Point Guards wie Mills und Bryn Forbes, die einfach aussehen wie wie Zwerge, Maus in the House den ganzen Tag, dass sie mit solchen Spielertypen, die in diesem Run beste Defense aufs Feld bringen, gegen echt starke Teams. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ich bin wirklich so ein bisschen baff und das ist doch ja schon ja, eine der Überraschungen der Saison, will ich mal sagen, dass die Spurs jetzt mit diesem Kader so gut in der Defense stehen und
ja. Aber mal sehen, wie es sich jetzt entwickelt. Ne? Vielleicht ist es jetzt auch ein krasser Run gewesen und es entwickelt sich nochmal wieder in eine andere Richtung. Also ganz so stark kann es ja kaum weitergehen. Das ist ja wirklich schon, also sie spielen ja aktuell wirklich alle in Grund und Boden.
Ja. Ja, genau. Es gibt natürlich auch schon einige Dinge, die man dabei betrachten muss. Ne? Also jetzt zum Beispiel so starke Wurfquoten von jemandem wie White, das wird er natürlich nicht die ganze Saison über machen. Und dann war der Schedule, wie gesagt, auch fast ausschließlich mit Heimspielen gespickt. Und wenn man eben viermal hintereinander zu Hause spielt, wie das am Anfang von diesem Run war, dann ist es eben auch schon so, dass man sich das da sehr gemütlich machen kann und komplett ausgeruht ist und ganz locker auf die Teams in der eigenen Halle wartet. Da muss man eben mal sehen, wie es läuft, wenn der nächste längere Run kommt von Auswärtsspielen, ob sie dann immer noch so dominant sein können. Und zudem ein anderer Punkt ist eben auch, dass sie das jetzt doch fast ausschließlich mit Veterans gemacht haben. Und wenn man eben gar keine jungen Spieler hat, die man irgendwie aufbaut und die man ins Spiel integriert und die eben auch mal ein paar mehr Fehler machen, dann ist es eben auch nochmal was anderes. Wobei die Spurs da natürlich schon auch ein Konzept und ein System haben, dass Spielern es eben nur ermöglicht, aufs Feld zu kommen, wenn sie das machen, was die Trainer wollen. Es ist eben nicht so wie bei tankenden Teams, wie jetzt zum Beispiel den Phoenix Suns, die nur junge Spieler haben, wo jeder aufs Feld geht und einfach macht, wozu er gerade Lust hat und nie ausgewechselt wird, weil er der vierte Pick im Draft war. Hier muss man sich die Spielzeit eben wirklich verdienen. Und wenn Derek White Mist baut, dann sitzt er schneller auf der Bank, als er gucken kann. Und das ist eben auch ein ganz großer Punkt, warum eben das so gut läuft. Und ich glaube auch noch eine andere Sache, warum das jetzt mit DeMar DeRozan, also wie gesagt, er ist nicht besonders effektiv, nicht besonders effizient. Seine Wurfquoten sind einfach nicht so gut. Jetzt nicht so gut wie die von LaMarcus Aldridge zum Beispiel, aber er ist auf jeden Fall in dieser Saison auch in der Defense ein Plusspieler. Und was man auch auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Popovic wahrscheinlich daraus gelernt hat, wie das mit Aldridge gelaufen ist, als er gekommen ist. Da wollte nämlich Popovic Aldridge nehmen und ihn in das Spurs-System reinquetschen, ihn andere Sachen machen lassen, als das, was ihn zum All-Star und zu einem der besten 30 Spieler der Liga gemacht hat. Und das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert und da sah LaMarcus Aldridge wirklich schon aus, als wenn die guten Zeiten vorbei sind. Dann wollte Aldridge weg und dann haben die beiden sich zusammengesetzt und haben nach einem Weg gesucht, wie Aldridge eben so spielen kann, wie es für ihn am besten ist im Spurs-System, dass er einfach seine Sachen, die er gut kann, einbringt. Und das hat funktioniert. Ab da war Aldridge in der letzten Saison wieder auf dem All-NBA-Level. Ne? Er war letzte Saison All-NBA-Player. Und
gleichzeitig sind seine Leistungen auch so ein bisschen kollidiert mit Kawhi. Ne? Das war auch genau in der Zeit, in der Kawhi dann raus war, dass er dann stärker war. Aber es könnte auch ein Zufall sein, dass es genau in dieser Saison dann bergauf ging.
Ja, das stimmt. Aber er hat ja auch nichts getroffen. Er hat ganz andere Würfe gekriegt. Er hat einfach nicht sein... Also er war auch total frustriert, weil er einfach nicht so spielen konnte, wie er es machen wollte. Das hat Aldridge nach der Saison gesagt. Popovic auch. Das ist jetzt anders. Und das ist eben mit DeMar DeRozan auch so. Die Toronto Raptors wollten aus DeMar DeRozan auch was anderes machen, als er war. Was eben die meisten Teams ja mit allen Spielern immer versuchen. Du musst so spielen, wie die Analytics es sagen. Du musst Dreier nehmen, du musst den Schuss entwickeln. Und bei jemandem wie DeMar DeRozan ist es eben so, dass er nicht besonders effektiv spielt. Und er hat den Dreier aber diese Saison komplett aus seinem Spiel rausgenommen. Er nimmt eigentlich so gut wie gar keine Dreier mehr und macht nur noch sein Midrange-Game, was er kann. Und das ist eben dann trotzdem vielleicht für einen Spieler wie DeMar DeRozan leichter, diese Rolle zu spielen und dann eben am Ende fürs Team doch besser, weil er eben das macht, was er kann. Und zudem kann DeMar DeRozan in dieser Saison sehr viel mehr auch seine Playmaking-Skills zeigen, macht 7 Assists im Schnitt jetzt in diesem Run. Und das ist eben auch was vorher nicht so wirklich von ihm gefordert war und zur Geltung gekommen ist und jetzt eben mit den nicht ganz so guten Point Guards mehr gefordert ist.
Ja. Dann warten wir mal ab, ob es weiter nach oben geht oder wieder in den Keller. Die Western Conference bleibt auch natürlich nach wie vor spannend. Die Lakers sind ein bisschen auf dem Abmarsch, seitdem LeBron jetzt verletzt ist. Können ja gerade noch mal kurz hier ein bisschen drauf gucken. Die haben die letzten 3 verloren, 3-7 in den letzten 10 Spielen. Für die Kings geht's wieder bergab, für die Grizzlies geht's bergab, 2-8 in den letzten 10 Spielen. Die Mavericks sind wieder auf dem Weg nach unten. Die Pelicans haben sich da auf dem 14. jetzt auch so ein bisschen schon länger aufgehalten. Also gerade, wenn es jetzt auch darum gehen sollte, wie waren die Einschätzungen vor der Saison, normalisiert es sich ein bisschen in meinem Bild, das ich so hatte. Bis da, also davon abgesehen, dass die Nuggets jetzt auf dem ersten nach wie vor sind, damit war nicht zu rechnen. Die Clippers nach wie vor sehr stark. Aber sie bleiben auch alle weiterhin eng beieinander. Und es bleibt ein spannendes Rennen. Aber ich glaube.
Ja, aber für die Lakers wird es jetzt schon eng. Also, wir hatten das ja auch im letzten Podcast besprochen, wie es jetzt läuft. Yeah. Und Olli hatte dann direkt ja gesagt, die Lakers müssen aufpassen, dass sie da nicht aus dem Playoff-Rennen direkt jetzt rausfallen oder dass sie dann eben hinterherlaufen. Und es sieht doch im Moment danach aus, dass es dazu kommen wird. Denn die Lakers haben von den letzten 10 nur 3 gewonnen, haben jetzt 3 hintereinander verloren. Die Utah Jazz haben von den letzten 10 zwar nur 6 gewonnen, aber sie sind gerade. Auf einen super guten, also haben gerade einen super guten Lauf, haben das 5-beste Net-Rating über die letzten 15 Spiele, haben aber nur 8 Spiele gewonnen und 7 verloren. Und also ich erwarte von den Utah Jazz, dass sie jetzt langsam das zeigen, was ich vor der Saison von ihnen erwartet habe. Und ich hatte sie auf den 2. Platz getippt. In der letzten Saison haben sie auch aufgrund von Verletzungen und was auch immer lange gebraucht, um in Tritt zu kommen. Und die 2. Saisonhälfte war dann super stark. Also ich erwarte, dass die Utah Jazz da einen ganz guten Push noch machen können auch. Und die Rockets, ich hätte es nicht erwartet. Ich hatte ja gesagt, dass ich die Rockets als ein Team sehe, das es schwer haben wird, in die Playoffs zu kommen. Ich wusste dann aber nicht, dass James Harden so spielt wie ein absolut Verrückter. Also das hätte ja niemand ahnen können. Das Level ist ja fast nie da gewesen, auf dem er gerade spielt. Vor allem das Level, mit dem er gerade Dreier schießt, das ist ja absolut völlig irre. Also da macht ja sogar Steph Curry sich gerade schon in die Hosen und hat Angst.
Ich glaube, ich hatte jetzt vor kurzem schon gehört, das hatten sie in dem Spiel gegen die Warriors noch gesagt, dass er neben Steph Curry der einzige Spieler ist, der eine Spieleserie von 8 Spielen mindestens 5 Dreier getroffen hat. Mittlerweile hat er sie wahrscheinlich noch mehr erweitert. Also er dreht ja seit, ich weiß nicht, seit 10, 12 Spielen, hat völlig am Rad. Wenn du die Stats aufgereiht siehst.
Ja, dann er hat sieht 9 Spiele hintereinander mehr als 5 Dreier geworfen jetzt. Allerdings hat er im letzten Spiel jetzt auch im Spiel, das verloren wurde gegen Portland, 5 von 17 Dreier geschossen. Also da brauchte er schon mal 17, um die 5 voll zu machen.
Ja, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja. Also viel besprochen nach wie vor, auch noch seine Steps, seine Schritte in alle Richtungen und seine Calls. Steph Curry hat witzigerweise diesen doppelten Stepback auch nochmal nachgemacht, aber bei ihm wurde Travel jetzt gepfiffen. Und vielleicht wurden auch generell die Schiedsrichter dann auch nochmal von offizieller Seite darauf hingewiesen, da ein bisschen besser hinzuschauen. Es bleibt abzuwarten. Aber ja, es ist schon teilweise eine sehr laxe Auslegung auch bei seinen einfach seitlichen Gather-Steps und Stepbacks, die er so macht. Also wenn du ganz eng drauf gucken würdest, hast du da teilweise schon den Blick dafür, dass das Standbein dann auch gelöst wird. Also ja, es soll seine Leistung nicht schmälern. Es ist unfassbar, was der Typ zusammenspielt. Und es treibt die Rockets gerade genau in die richtige Richtung.
Ja, er hat in 35 Spielen 167 Dreier geworfen.
Ja. Das müssen wir jetzt mal hochrechnen in Bezug auf den Rekord von Curry. Den Dreierrekord, wie nah er da dran ist, was da kann ich jetzt so schnell nicht.
Genau, das wären doppelt, dann 320, 340. Dann müsste er noch 60 Dreier in 14 Spielen werfen. In 12 Spielen müsste er dann noch so 65 Dreier werfen. Also es ist möglich.
Ja. Wahnsinn.
Das war natürlich schon eine krasse Saison von Curry. Da hat er auch über 5 im Schnitt. Das muss erstmal jemand brechen. Aber ich glaube, Curry schlottern schon so ein bisschen die Knie, wenn er James Harden sieht. Der Rekord ist nicht unbreakable. Und die meisten Dreier, die James Harden bisher geworfen hat, waren 265 in der vergangenen Saison. Da hat er aber auch nur 72 Spiele gemacht. Und den Rekord wird er ganz locker einstellen, seinen eigenen.
Ja, Ja, hast du das Spiel gegen die Warriors gesehen? Rockets Warriors?
Ja, ich habe es gesehen. Also ich habe mir dummerweise, ich konnte einfach in der Nacht nicht gucken und dann kamen morgens gleich die ganzen Nachrichten und bam, 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 gleich jemand mir das Ergebnis quasi getickert und alles, was passiert ist, auch schon. Ja. Aber ich habe mir das letzte Viertel und die Overtime nochmal angeguckt.
Ja, heißer Tanz, oder? Und wir haben es ja auch schon ein bisschen diskutiert vor dem Podcast, diese Aktion von Kevin Durant, wo er einfach nochmal ein paar Schritte durchs Aus läuft und mit beiden Schritten aus dem Aus den Ball wieder reinwirft und das tatsächlich dann auch zum Korb von Curry führt. Dass sowas in der NBA passiert mit drei Schiedsrichtern, ist natürlich schon eine eher peinliche Angelegenheit.
Ja, vor allem der Schiedsrichter, der oben so an der Dreierlinie steht, der hat den perfekten Blick. Da steht nicht ein einziger Spieler. Es sieht fast so aus, als wäre er auf der kompletten Seite des Feldes, wo Durant langläuft. Kein einziger Spieler irgendwo in der Nähe. Und der glotzt genau dahin und pfeift nicht. Also ich nehme immer die Schiedsrichter in Schutz, aber das war wirklich ein unglaublicher Missed Call. Und ich würde sagen, wenn jemand sowas macht, dann muss man echt schon, also ich würde mal sagen, vielleicht eine kleine Suspension oder man muss mal ein Gespräch mit ihm führen, ob er irgendwelche psychischen Probleme hat oder wann er das letzte Mal beim Augenarzt war. Aber ich meine, ich bin selber da immer so kritisch, seitdem ich da angefangen habe, so in Trainingssessions als Trainer selber die Trainingsspiele von meinen Spielern zu pfeifen und gemerkt habe, wie schwierig das ist und wie schwierig diese Sachen zu sehen sind. Es gibt halt ganz, ganz viele schwierige Calls, wenn jemand zum Korb geht und beim Korbleger gibt es einen Kontakt, war es ein Foul oder nicht. Aber aus ist der einfachste Call, den habe ich sogar hingekriegt und das war schon wirklich, also das war ein unglaublicher Mist Call. Und nochmal zum Spiel, ich fand es echt krass, wie die Warriors das Ding aus der Hand gegeben haben. Bei einer Minute noch zu spielen, mit 6 Punkten vorne, 2x Ballbesitz und erst nimmt Curry den Dreier, geht über den Pick und will den Dagger Game Winner Hero Ball Dreier schmeißen mit 15 Sekunden noch auf der Shot Clock und der geht daneben und dann gleich danach Kevin Durant nochmal das gleiche Ding, nochmal mit 15 Sekunden. Wenn sie da jeweils ausspielen, vor allem der von Durant war einfach nur in your face, ich geb's euch jetzt, ich bin der geilste Typ auf dem Feld, den hätte er sich mal richtig schenken können. Wenn Curry das ausspielt und Durant auch, dann sind nur noch 30 Sekunden auf der Uhr, dann führen die mit 6, da läuft gar nichts mehr. Die machen so eine dämliche Aktion, das spielt jede Kreisligamannschaft, nein, nicht jede Kreisligamannschaft, aber manche Kreisligamannschaften spielen das besser aus. Und dann Durant noch nachdem er den Dreier daneben geworfen hat, holt Capella den Rebound und Durant läuft zurück und die perfekte Kameraeinstellung von unter dem Korb der Golden State Warriors, gefilmt über das ganze Feld, wie der lange Pass fliegt und Kevin Durant einfach zurückläuft und nicht guckt. Der Ball fliegt genau über Durant rüber und dann foult er noch Capella, ich glaube Capella hat den Ball sogar gefangen. Genau, Capella ist nach vorne gelaufen. Dann hat jemand anderes den Pass gegeben. Und foult Capella und ist ein 3-Punkte-Spiel und dann verlieren die das Ding am Ende und James Harden macht diesen krassen Wurf. Also absolut schlimme Crunch-Time von den Warriors, aber ich bin ja sowieso der Meinung, dass die Warriors dieses Jahr nichts reißen, von daher wundert es mich nicht.
Naja, das, behalten wir mal im Auge. Ich bin da noch skeptisch bei dieser Prognose. Ja,
Nils, eine Sache, über die wir auf jeden Fall noch reden müssen, und da will ich dich mal fragen, weil du es, soweit ich mich erinnere, perfekt vorausgesagt hast, ist, dass Thibodeau nicht mehr Trainer der Minnesota Timberwolves ist.
Oh ja, genau. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine 3 Predictions. Es war nicht sehr schwer vorherzusagen, dass es bei der Butler-Situation zu einem Trade kommt. Das war Nummer 1. Nummer 2 war, dass ich der Meinung bin, dass noch während der Saison Tom Thibodeau seinen Stuhl räumen muss. Das ist nun passiert. Und Nummer 3 war, da müssen wir noch einige Jahre warten. Ich habe nämlich gesagt, dass die nächsten 5 Jahre lang die Minnesota Timberwolves nicht in die Playoffs kommen werden. Und für dieses Jahr sieht es da auch ganz gut aus. Momentan sind sie auf dem 11. Platz mit 19 Spielen gewonnen und 21 verloren. Das wird natürlich auch mit der Grund sein, warum Thibodeau jetzt den Platz räumen musste. Nach dem Trade sah es ja einige Zeit erstmal ganz gut aus. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen wieder negiert, obwohl sie haben die letzten 10 Spiele, 5 gewonnen, 5 verloren. Sie halten sich so ein bisschen so auf so einem 500er Rhythmus, aber das reicht natürlich in der Western Conference so nicht ganz. Jetzt ist scheinbar der Kragen geplatzt und jetzt war es vorbei. Und jetzt übernimmt Ryan Saunders.
Ja, der Sohn von Flip Saunders.
Der Sohn von Flip Saunders.
Ist 32 Jahre alt.
Der ist 32 Jahre alt.
Der ist jünger als du, ne?
Der ist jünger als ich und der ist zum Teil jünger als seine eigenen Spieler. Der ist jünger als Touch Gibson. Fängt jetzt halt an, die Leute entsprechend da zu coachen.
Ja, ich hätte auch gehört, 3 Spieler im Kader sind älter als er.
Das ist auf jeden Fall eine Situation. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab. Bestimmt irgendwann in der langen Zeit der NBA.
Ja, ich glaube, Spoelstra war auch ein sehr junger Coach und Heuberg war auch noch relativ jung, als er Coach geworden ist bei den Bulls.
Ja, aber der ist auch schon 9 Jahre lang Assistant Coach. Der ist vom College irgendwie so zack, zack, zack durchgezogen. In den Staaten gehst du ja auch dann schon früher irgendwie auf dein Bachelor- und Masterstudium. Man war da mit 23 schon irgendwie Assistant Coach in der NBA, direkt am Studium. Geht natürlich auch nur, wenn du direkten Kontakt hast und dein Vater Flip heißt. Und jetzt ist er tatsächlich Interimscoach. Mal sehen, was er da reißen kann. Ich bin da ja skeptisch, dass es besser läuft als unter Thibodeau.
Ja, ich bin da schon gespannt. Also ich hatte ja schon häufiger kritisiert, was Thibodeau gemacht hat, offensiv, defensiv, wie er Towns einsetzt, dass er Jimmy Butler da reinholt und Jimmy Butler mehr oder weniger zur ersten Option gemacht hat, vor allem in den Playoffs. Also ich glaube schon, dass da eine Menge möglich ist, an der Art und Weise, wie sie spielen, was zu verändern. Und ich finde, wenn man sich viel Basketball anguckt, dann hat man immer so ein Gefühl, ob die Rotations und wie die Spieler eingesetzt werden und wie das ganze Gefüge ist, ob das so passt oder nicht. Und bei den Timberwolves, das ist einfach so ein Team, wo ich immer das Gefühl habe, das passt einfach nicht. Die müssten das anders machen, die müssen andere Dinge machen, die müssen einfach andere Plays laufen und gerade die Stärken von Towns. Also Towns ist für mich auch ein Spieler, der müsste viel mehr auch mal den Ball so auf dem Elbow bekommen und müsste mal Handoffs machen, einfach mehr so spielen, wie zum Beispiel die Indiana Pacers das mit ihren Big Men machen. Ich meine, wenn jemand wie Domantas Sabonis oder jemand wie Miles Turner so einen krassen Job machen kann, dann wird das doch Towns auch machen. Obwohl man natürlich auch bei den Timberwolves sagen muss, dass meistens die Defense das Problem ist. In der Offense lief es ja auch teilweise, obwohl die Sachen, die sie gespielt haben, nicht gut waren, trotzdem ganz gut in der Offense. Aber muss man mal sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich war schon lange der Meinung, dass Thibodeau rausfliegt und dass er auch rausfliegen muss. Und vor allem diese Doppelrolle, dass er der General Manager und der Coach war, das war einfach eine absolute Katastrophe. Schon eigentlich mehr oder weniger lächerlich, dass er ständig nur Bulls-Spieler holt, die er schon mal gecoacht hat. Und dass sie die Timber Bulls sind. Und dass dann wurde immer schon Spaß gemacht. Jetzt holt er als nächstes den, wenn jemand gewaved wurde, der früher mal beim war, Luol Deng zum Beispiel. Und dann holt er sich Luol Deng tatsächlich. Also es ist wirklich...
Bei Joakim Noah kann er noch widerstehen.
Ja, es würde mich nochmal sehr interessieren, ob sie diesen Deal, den Butler-Deal, so auch gemacht hätten, wenn Thibodeau nicht mehr da gewesen wäre. Also vielleicht hätte es dann doch noch was anderes gegeben. Klar, Covington hat jetzt schon ganz gut ausgesehen, Saric bisher nicht so wirklich. Und Thibodeau hat natürlich auch Covington direkt 49 Minuten pro Spiel gegeben. Und er hat jetzt 2 kaputte Knie, aber muss man natürlich mal sehen. Ja. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich glaube, dann haben wir so die groben Themen durch für diese Woche.
Ja, an dieser Stelle nochmal sehr vielen Dank an Jan und Olli. Der Podcast letzte Woche hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir werden dieses Format in 3 Wochen ungefähr wiederholen, Stretch 4. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann möchte ich nochmal allen danken, die uns zuhören. Unsere Hörerzahlen steigen und wir freuen uns sehr, sehr doll. Bleibt uns treu, bleibt dran. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann followt uns bei Facebook. Jetzt rede ich schon halb Englisch. Folgt uns auf Facebook. Und da könnt ihr natürlich auch immer reinschreiben, was ihr denkt. Kommentare, Anregungen, auch Themen könnt ihr gerne mal vorschlagen oder uns Fragen stellen. Das wäre auch mal richtig cool, ein paar Fragen im Podcast zu beantworten, die von euch kommen. Und empfiehlt uns gerne weiter. Ihr könnt uns gerne auch Ratings geben bei iTunes, was ja immer hilft, wenn man ein bisschen bekannter werden will. Und ja, wir danken euch sehr und bis nächste Woche.
Alles klar, bis nächste Woche. Ciao, Anne.
Ciao, Nils.